Heute Morgen lautet das Thema: Mitten in den Stürmen des Lebens geborgen in Gott. Die beiden kleinen Enkel, die wir gesegnet haben, haben heute einen tollen Tag. Ich gehe fest davon aus, dass die auch Stürme des Lebens erleben werden. Und es ist so wichtig, dass wir alle einen realistischen Blick haben auch für unser Leben. Ich möchte dieses Thema entfalten mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Ich weiß, manche lieben das Alte Testament nicht so. Ich liebe das sehr, weil ich mich daran wiedererkenne. Und es geht da um einen König mit Namen Josaphat. Das ist ein Mensch, der mit Gott lebt, der mit Gott unterwegs ist und der hier in Krisen gerät, in Kriegswirren und so weiter. Und da geht es hochturbulent zu. Und diese Geschichte, die ich euch jetzt lese, die werde ich ganz gewiss meinen beiden Enkeln mal erzählen. Ich habe die früher jedenfalls immer gerne gehört. Je doller, je besser. So war das und so ist das hier auch. Hören wir mal rein. Einige Zeit danach zog ein großes Heer von Moabitern und Ammonitern, unterstützt durch eine Anzahl von Munitern, gegen Josaphat heran. Das ist also der Mann. Boten kamen und meldeten: Eine große Übermacht rückt von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom gegen dich vor. Sie stehen schon in Engedi. Josaphat erschrak sehr und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn, Gott, zu befragen und ließ in ganz Juda eine Fastenzeit ausrufen. Die Leute kamen aus allen Städten des Landes nach Jerusalem, um vom Herrn Hilfe zu erbitten. Sie versammelten sich mit den Einwohnern der Stadt im neuen Vorhof des Tempels und Josaphat trat vor sie hin und betete: Herr, du Gott unser Vorfahren, du bist der Gott im Himmel, du bist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Bei dir ist alle Kraft und Macht, sodass niemand es mit dir aufnehmen kann. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast das Land uns, den Nachkommen deines Freundes Abraham, für alle Zeiten gegeben. Unsere Vorfahren ließen sich hier nieder und bauten für dich ein Heiligtum, denn sie sagten: Wenn ein Unglück über uns kommt, Kriegsschäden, Pest oder Hungersnot, dann wollen wir hier vor diesem Haus und vor dich hintreten, denn in diesem Haus wohnt dein Name. Hier wollen wir in unserer Not zu dir rufen und du wirst uns hören und uns helfen. Sieh doch jetzt die Ammoniter und die Moabiter und das Volk aus dem Bergland Seir, die uns angreifen wollen. Als die Israeliten aus Ägypten kamen, hast du ihnen nicht erlaubt, das Gebiet dieser Völker zu betreten. Sie haben einen Umweg gemacht und diese Völker nicht ausgerottet. Zum Dank dafür kommen sie jetzt und wollen uns aus deinem Land vertreiben, das du uns gegeben hast. Du, unser Gott, willst du sie nicht richten? Wir können gegen diese Übermacht nichts ausrichten. Wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen. Darum blicken wir jetzt auf dich. Das ganze Volk von Juda und auch die Frauen und Kinder standen dort vor dem Tempel. Da nahm mitten in dieser Versammlung der Geist des Herrn Besitz von Jahasil, einem Leviten aus der Sippe Asaph, und rief: Hört her, Leute von Juda, ihr Einwohner von Jerusalem, und vor allem du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst, erschreckt euch nicht vor der Übermacht, dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache. Zieht nur morgen ins Tal hinunter ihnen entgegen. Sie werden den Weg von Zitz heraufkommen. Am Ausgang des Tales, wo die Wüste von Jerul beginnt, da werdet ihr auf sie treffen. Ihr selbst braucht nicht zu kämpfen. Bleibt ruhig stehen und schaut zu, wie ich, der Herr, für euch den Sieg erringe. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem, erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da kniete Josaphat nieder und beugte sich bis zur Erde. Und auch das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Danach erhoben sich die Leviten der Sippe Korach, die zu den Nachkommen Kehats gehörten, und priesen den Herrn, den Gott Israels, mit machtvollem Gesang. Früh am nächsten Morgen vor ihrem Aufbruch zur Wüste von Tekoa trat Josaphat vor sie und sagte: Hört her, Männer von Juda und Jerusalem, vertraut dem Herrn, eurem Gott. Dann werdet ihr stark sein. Glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heeres. Sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied: Dank dem Herrn, denn seine Liebe hört nie auf.
als sie anfingen zu singen, stürzte der Herr die Feinde, die ihnen entgegenrückten, in Verwirrung, so dass sie sich gegenseitig vernichteten. Daraufhin versammelten sie sich am vierten Tag im Beracha-Tal, um dem Herrn zu danken. Von daher hat das Tal seinen Namen Danktal, so heißt es heute noch. Dann kehrten sie zurück, mit Josaphat an der Spitze, wieder nach Jerusalem zurück. Sie waren voller Freude, weil der Herr ihnen gegen ihre Feinde geholfen hatte. Das erste, dieser Mann Josaphat ist einer unheimlichen Bedrängnis. Das ist ein Streit, der hier berichtet wird, der bis heute noch nicht entschieden ist. Dass da Israeliten und Araber Landbesitz anmelden. Und die Israeliten sagen, Gott hat uns dieses Land hier gegeben. Und er hat die anderen Völker an der Stelle vertrieben. Aber hin und her, immer wieder hat man bis zum heutigen Tag um dieses Land hier gekämpft. Und nun kommt es hier, dass sich drei Völker verbinden und gegen Israel mit dem König Josaphat an der Spitze stehen zum Kampf. 45 Kilometer Luftlinie von Jerusalem und der König Josaphat ist total überrumpelt. Total überrumpelt. Und er steht dieser unwahrscheinlichen Heeresmacht gegenüber mit seiner kleinen Streitmacht. Er ist ein Mensch, der mit Gott lebt, aber der auch in die Turbulenzen des Lebens hineinkommt. Immer wieder. Für mich ist das ein Hinweis, dass unser Leben auch so eine Art Kampf ist. Dass auch wir immer wieder in Turbulenzen in unserem Leben hineinkommen. Da läuft manches vielleicht in ruhigen Gewässern über Jahre hinaus und dann bricht auf einmal der Sturm aus. Und dann ist ein rauer See und ein harter Wellengang. Kennen Sie das aus Ihrem Leben? Ich kenne das aus meinem Leben. Wir leben einfach nicht in einer geschützten Zone. Und wir leben nicht in einer Art Paradies im Garten Eden, sondern jenseits dieses wunderbaren Gartens. Und wir leben und erleben in unserem Leben auch manches andere. Da geraten wir in Zwickmühlen. Das heißt, egal welche Entscheidung man trifft, du kannst nur schlecht aussehen. Du kannst nur immer wieder verlieren, egal welchen Zug du machst. Es haut nicht hin. Schwierigkeiten, schlechte Nachrichten, die uns nicht erspart bleiben, auch Christen nicht. Da haut vieles mit den Kindern nicht hin. Da haut es nicht hin. Und eben klang das ja schon an, genau vor einem Jahr hat ja meine Tochter 9 Wochen im Krankenhaus gelegen. Und wir wussten nicht, wie das ausgeht. Und wir haben viel miteinander geweint. Und da war große Not, wo man heute so jetzt Gott sei Dank nichts von spürt. Ich weiß, dass es in vielen Beziehungen kriselt. Sagte mir jetzt ein junger Mann, kann ich mal zu Ihnen kommen mit meiner Frau? Wir haben große Probleme miteinander klarzukommen. Die leben schon einige Jahre in ruhigen Gewässern in der Ehe und jetzt auf einmal bricht das auf. Oder Gesundheit. Ich werde gleich noch etwas dazu sagen. Oder dass manche am Arbeitsplatz von heute auf morgen auf einmal merkt, da gehen Dinge nicht mehr. Oder ich verliere meinen Platz. Obama, der amerikanische Präsident, der hat jetzt mal einen sehr steilen Satz gesagt. Sinngemäß geht er in die Richtung, dass jeder mal einen Blick in sein eigenes Herz machen möge. Und dann zur Kenntnis nehmen möge, was sich da bei ihm selber abspielt. Das sind auch manchmal große Turbulenzen, wenn wir ehrlich sind. Und eine verständliche Reaktion, der Josaphat kriegt das Nervenflattern. Da geht Panik in ihm hoch, gegen der Übermacht. Er ist kein heroischer Mensch, der die Dinge wegsteckt. Das heißt, er hat hier nackte Angst gehabt. Der hat nackte Angst gehabt. Was ich immer sehr gut finde, dass die Menschen der Bibel, die glaubenden Menschen, sich haben erschüttern lassen. Und dass die auch getroffen sind von Angst. Und wie oft in der Bibel das Wort steht, fürchte dich nicht, ist übrigens der Wochenspruch. Vielleicht kannst du ihn mit nach Hause nehmen. Vielleicht ist gerade hoher Wellengang bei dir. Fürchte dich nicht. Und wenn du durch Wasser gehst und wenn du durch Feuer musst, egal wie das ausgeht, du kannst mit mir rechnen. So heißt es dort. Die Menschen der Bibel, die ließen sich erschüttern. Ein Abraham, wenn man das mal liest im ersten Buch Mose, oder bei Mose oder David, Leute, die pure Angst gehabt haben. Oder denken wir an unseren Herrn Jesus selbst, auch dort, wo es zum Leiden ging. Das ist so befreiend zu wissen, wir dürfen Angst haben und wir dürfen Furcht haben. Jesus hat schon recht, wenn er sagt, in dieser Welt habt ihr Furcht, da habt ihr Angst. Aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Hier sitzen zunächst mal glaubende und nicht glaubende Menschen in einem Boot. Ein Christ darf sich fürchten, aber, und jetzt kommt das Aber, dieses große Aber, und das ist der Unterschied zwischen einem glaubenden Menschen, einem, der glauben kann, mit Gott unterwegs ist, und einem Menschen, der das nicht hat. Die Not geht nicht vorbei, aber dieser Herr ist auch in der Notsituation da. Dann heißt es hier im Vers 3, Josef hat eine ganz komische Ausdrucksweise. Er stellte sein Angesicht zu Gott hin. Das heißt, er hat eine bewusste innere Entscheidung getroffen. Ich will jetzt diesen Gott mit meiner Notsituation konfrontieren. Es kostete ihn eine gewisse Anstrengung von all dem, was gewiss auch vielleicht zu tun war, militärisch. Du musst ja für die Heeresordnung sorgen. Jetzt, er stellte sein Angesicht Gott zu suchen. Das ist manchmal eine bewusste Entscheidung. Ich denke, viele kennen dieses Wort, alle eure Sorgen werfet auf Gott, denn er sorgt für euch. Und da steht für das Wort werfen so ein ganz starker Ausdruck, so ein richtiges, bewusstes Wegwerfen. Eine bewusste Entscheidung treffen, ich will das jetzt Gott sagen, ich will mich auch von aller Verliebtheit in diese Sorge trennen und will es zu Gott hin sagen. Und nicht nur dieser Josaphat richtet seine Angesicht auf Gott, sondern das ganze Volk, da gibt es einen Volksauflauf. Volksauflauf vor dem Tempel und alle fallen nieder auf die Knie und beten. Das ist in Israel nicht immer so gewesen. Da werden uns Situationen berichtet, da hat dieses Volk, da ist es verzweifelt. Den Mose, den wollte man steinigen, weil er angeblich schuld war an ihrem Missgeschick. Man hat Hilfe gesucht bei Menschen, bei militärischen Machthabern, bei Wahrsagern und allem möglichen Krimskrams. Wir wissen ja, Not wird nicht automatisch und immer zum Beten, führt nicht automatisch zum Beten, sondern manchmal führt Not auch zum Fluchen, zu einer tiefen Verbitterung, zu einer Falle, aus der man nicht wieder rauskommt. Josaphat hat hier in ruhigen Zeiten eine gute Saat gesät und die geht jetzt auf. Und deshalb handelt auch das ganze Volk Israel in dieser Not so. Das ist ja so wichtig, dass wir in den Zeiten des Glücks, in den Zeiten des Sonnenscheins, auch am Fundament unseres Lebens bauen. C.S. Lewis hat das einmal gesagt, nicht erst Gott in der Krise suchen, sondern Gott im Glück suchen, in der Freude. Wenn man seine Freude kaum bändigen kann, dann Gott zu suchen. In der Krise, da kriegt man kalte Füße und da ist man manchmal im Kopf auch nicht klar zusammen. Das ist so wichtig. In den guten Zeiten unseres Lebens ein Fundament fürs Leben zu legen. Denn wenn dann die Stürme kommen, dann ist man in der Tat gewappnet. Und dann sieht man hier, wie dieser Josaphat sich an Gott wendet. Und das ist so ein Mustergebet, das können Sie zu Hause nochmal nachlesen. So ein Mustergebet. Mir sind 6 Dinge hier deutlich geworden. Erstens, der Josaphat, der weiß um die Macht, um die Allmacht Gottes. Dass dieser Gott wirklich Herr ist. Herr ist über die sichtbare und unsichtbare Welt. Und dass er Herr ist über jedes Reich und jede Regierung der Welt. Gott ist voller Macht und Kraft. Und er ist unaufhörlich, schöpferisch und erhaltend und regierend tätig. Und bei ihm ist kein Ding unmöglich. Wie wichtig ist das, dass man das verinnerlicht, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und dass Gott größer ist als diese Not und diese Situation, in der ich jetzt stehe. Es gibt Leute, die sagen, was brauche ich Gott? Hauptsache ich habe einen guten Freund. Ein guter Freund ist klasse.
Und ich wünsche jedem von uns gute Freunde und so weiter, die bei uns stehen, die uns trösten und so weiter. Nur, auch der beste Freund ist nicht allmächtig. Auch der beste Freund kommt an Grenzen, da muss er passen. Da kann er mich im Arm halten und das ist wahrhaftig viel. Aber er kann die Situation nicht ändern. Deshalb ist Gott nie ersetzbar durch einen Freund. Nie ersetzbar durch tolle menschliche Kontakte. Gott ist immer der, der auch der allmächtige Gott ist, der Kraft und Macht hat. Das Zweite, was ich hier feststelle, und das sagt Josaphat, das betet er, er weiß um einen sich offenbar machenden Gott. Herr, du bist der Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Jakob. Gott, du hast dich schon im Leben von vielen, vielen Menschen bezeugt. Blaise Pascal, der bekannte französische Mathematiker und Erfinder der Rechenmaschine, der kam ja erst sehr spät zum Glauben und ist übrigens dann schon sehr früh gestorben, mit 39 Jahren. War todkrank und ist dann gestorben. Und ihm ging das blitzartig auf, als Gott nach seinem Leben griff. Gott ist nicht ein Gott der Philosophen, sondern Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Das heißt, Gott hat sich offenbart, er hat sich mitgeteilt. Und er hat in das Leben von Menschen vor mir hineingesprochen und mit ihnen Geschichte gemacht. Gott ist kein erdachter Strohhalm. Und Gott ist keine Arbeitshypothese, die man irgendwo mal einsetzt, wie das vielleicht Wissenschaftler tun. Und Gott ist auch keine selbstgebastelte Hilfskrücke für Schwache und Ohnmächtige. Gott ist ein Gott, der sich in Raum und Zeit offenbart. Und ganz besonders in Jesus Christus. Das ist hier entscheidend. Ein viertes oder drittes, Jonathan bringt die Not vor Gott. Der schildert die ganze Situation seinem Gott und er schüttet sein Herz hier aus, vor Gott. Er macht ernst mit diesem Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute. Da geht es ja um mehr als nur, dass wir was zu essen haben, das auch. Sondern dass da die Grundbedürfnisse unseres Lebens, vorhin haben wir da in den Liedern von gesungen, dass die gestillt werden. Und das bringt er zu Gott. Er schildert die ganze Not seines Herzens. Und die Bibel ist ja so eine verlockende Einladung, dass wir wirklich ernst machen. Dass Gottes Herz gegenüber uns offen steht. Und dass es nur an uns liegt, diese Möglichkeit auch wirklich zu nutzen, uns an Gott zu wenden. Wie gut, dass wir zu einem großen Gott mit allem kommen können. Und das Vierte, was ich hier sehe in seinem Beten, der gesteht seine Ohnmacht ein. Ist ja gar nicht so einfach. Als Regierungschef die Ohnmacht einzugestehen. Wann haben wir das zuletzt bei Angela Merkel gehört? Oder bei unserem Bundespräsidenten? Hier wirklich zu sagen, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende mit meinem Latein. Er tut das hier als König und oberster Militär. Ob sich das nicht demoralisierend auf die Truppe auswirkt? Für mich ist das ein Bild, als Christ kann ich mir das leisten. Ich kann mir viele Dinge leisten, die sie andere nicht leisten können. Ich kann mich einmal so sehen, wie ich wirklich bin. So sehen, wie ich wirklich bin. Und ich muss mich nicht größer machen. Ich kann auch Ohnmacht und Ratlosigkeit zugeben. Ich kann auch schwach sein. Ich kann Fehler einräumen, ja. Und ich muss nicht so lange eine Ehrenrunde drehen, bis aus dem großen Fehler so was ganz Kleines, Niedliches geworden ist. Man kann zu dem stehen, was passiert ist. Ich kann mir das im Namen Gottes leisten. Weil seine Kraft in den Schwachen und auch in den Schwachheiten unseres Lebens zur Geltung kommt. Das ist eine große Befreiung, wenn ich das begreife. Wenn ich das begreife und mich nicht aufplustern muss. Nicht den starken Mann markieren muss, nicht nur meine Schokoladenseiten präsentieren muss und das andere irgendwo verschwinden lassen muss. Es wäre gut, wenn wir das nicht nur gegenüber Gott uns leisten, sondern wenn wir das auch untereinander so handhaben können, dass so vieles nicht läuft in unserem Leben, dass wir zu groß abgebissen haben oder dass mit meinem Glauben nicht weit her ist, dass der eingeschlafen ist und vieles andere mehr. Das Fünfte, was mir deutlich wird, Josaphat erinnert Gott an sein erwählendes Handeln. Sagt Gott, du hast doch mit unserem Volk was gemacht und da steht doch jetzt wirklich auf dem Spiel, deine Ehre steht letztlich auf dem Spiel.
deine Ehre.
Wie wichtig, dass ein Mensch das auch weiß und festhält. Ich bin ja von Gott geschaffen. Ich bin ja ein genialer Gedanke Gottes. Ich glaube, dass Gott mich erwählt hat und sein großes Ja ging meinem glaubensvollen kleinen Ja doch immer wieder voraus. Dort, wo ein Mensch zum Glauben findet, da entdeckt er auf einmal, dass Gott ganz nah bei ihm ist und dass Gott sein Leben auf sein Herz genommen hat. Überleg mal, ob das was für dich wäre, wenn du das glauben könntest. Dass Gott dein Leben auf sein Herz genommen hat, dass du ihm unwahrscheinlich wichtig bist. Halte das fest, das gibt eine große Stabilität und daraus wächst dann auch eine Gewissheit hier bei dem Josaphat. Du Gott, du wirst hören und helfen. Du wirst hören und helfen. Ich bin ja nach deinem Namen genannt. Deine Ehre steht auf dem Spiel. Und das Letzte, was ich hier sehe in seinem Beten, und das soll mir vorbildhaft sein, dass er auf der einen Seite demütig ist, Gott nichts vorschreibt, Gott bleibt immer Gott. Und er lässt sich nicht verrechnen. Und auf der anderen Seite erwartungsvoll. Dass diese beiden Pole bei ihm zusammenkommen hier, Gott nichts vorschreiben zu wollen und auf der anderen Seite voller Glauben zu sein und erwartungsvoll auf Gott hin, dass er sich engagieren wird. Und dann das dritte und letzte hier, Josaphats Vertrauen wird belohnt. Da tritt auf einmal hier so ein Prophet im Namen Gottes aus. Und er soll den Josaphat und das ganze Volk Israel nicht nur trösten, sondern soll es vergewissern, Gott wird handeln. Gott wird handeln. Gott nimmt euer Problem ernst. Und er wird handeln. Im zweiten Buch Mose ist so etwas Ähnliches ausgedrückt. Da war das Volk Israel auch in einer Klemme. Und dann lässt Gott sagen, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Hier und da, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, da gibt uns Gott Anschauungsunterricht seiner Macht. Da zeigt er uns und lässt uns erleben, wozu er fähig ist. Und da ist auf einmal der Durchbruch da. Da verschwindet auf einmal der Nebel und die Gewitterwolke verzieht sich. Und wir können nur staunen, wie das hier geschehen ist. Nicht immer und nicht immer ist das so einfach. Und jemand hat mal gesagt, kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich allein darum kümmert. Ganz gewiss nicht. Da finde ich eine tolle Geschichte im Alten Testament, die werde ich todsicher meinen Enkeln erzählen. Und zwar ist die von Goliath und diesem Riesen. Und die stehen sich gegenüber, dieser kleine David und dieser unwahrscheinliche Riese. Und der David, der tritt diesem Riesen gegenüber. Und er sagt, ich komme im Namen des Herrn. Du kommst und pocht auf deine Muskeln und so weiter. Ich komme im Namen des Herrn. Aber er muss auch was tun. Und er muss so einen Kieselstein nehmen und muss ihn in seine, wir würden heute sagen, in seine Zwille hineinnehmen und dann muss er zielen und muss diesen Riesen treffen und dann ist es um diesen Riesen geschehen. Für mich ist das immer wieder auch ein Hinweis, dass Gott uns auch sehr oft mit einbezieht in sein Handeln. Dass wir Dinge tun müssen und dass wir mitwirken müssen. Jeder, der sich auf eine Prüfung vorbereitet, der muss was tun und nicht nur beten, das ist ganz gewiss. Und dort, wo ich vielleicht in meiner Beziehung Schwierigkeiten habe, da kann es sein, da muss ich mich engagieren. Da ist es wichtig, dass ich vielleicht ein Eheseminar besuche und das wirklich auch eine Auswirkung des Betens ist. Und wenn das Problem weiter bestehen bleibt, das kann sein, dann werden wir feststellen, dass er unsere Tragkraft erhöht, dass wir nicht darunter zusammenbrechen, dass er uns Mut schenkt und Kraft und Ausdauer. Fürchte dich nicht, denn ich bin da. Und dann kann man in den Frieden Gottes hineinkommen. Das erlebe ich hier. Das erlebe ich hier. Das ist ja eine seltsame Schlachtordnung.
als es da richtig losgeht hier. Vorn, dahinter und zuletzt keine bewaffneten Bogenschützen, keine Kämpfer und Reiter, sondern in der ersten Reihe, nicht Schwert, sondern da muss jemand sein, der die Noten hochhalten kann. In der zweiten Reihe nicht ein Kampfanzug, sondern festliches, frommes Kleid. Und in der dritten Reihe nicht ein Schlachtruf, sondern ein frommes Kirchenlied.
Als sie anfingen, den Herrn zu loben, da passiert etwas.
Völlig verdreht,
fällt mir auf, das finde ich an mehreren Stellen der Bibel. Jericho, um diese Mauern, auch da wieder, als dieses Volk in das Lob Gottes hineinkam, da fielen die Mauern. Paulus im Gefängnis, da heißt es, dass er nachts Gott lobte und die Gefängnistüren sprangen auf. Interessant, oder? Dass dort, wo Menschen Gott loben und sagen, Gott, über allem, was ich jetzt hier durchmache und in welcher Situation ich stehe, ich spreche dir das Vertrauen aus. Du bist ein großer Gott und du bist fähig zu handeln. Da passiert etwas. Liebe Freunde, Loben und Danken sind kein Zaubermittel. Aber es ist in irgendeiner Weise ein Geheimnis. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Vielleicht muss man das einüben. Vielleicht muss man das lernen, auch wenn die Schlacht noch nicht geschlagen ist, mein Problem noch existiert. Ein Liederbuch nehmen oder wie auch immer. Ich habe die Tage einen Brief bekommen. Wo habe ich ihn jetzt? Ich habe ihn mitgenommen irgendwo. Einen Brief bekommen von einer Familie mit einem schwer erkrankten Kind. Einem schwer erkrankten Kind von 3,5 Jahren. Da ist wieder etwas zurückgekommen und sie bangen um dieses Kind, um ihr Kind. Und dann schreiben sie, wie es ihnen geht. Mitten unter Tränen sind sie geborgen in ihrem Gott und singen dieses Lied, bärenstark ist unser Gott. So ging es noch. Ich finde es gerade nicht. Doch, hier ist es. Hier sehe ich es. Jetzt habe ich. Vielleicht fragt ihr euch, wie es uns nun gehen mag. Es ist schwer zu beschreiben. Eigentlich ist plötzlich nichts mehr, wie es war. Andererseits ist alles noch genauso, weil ja nichts anders ist. Ihr merkt alles durcheinander. Wir reden, beten und weinen. Das Leben ist plötzlich wieder sehr intensiv. Unsere Beziehung als Familie zueinander ganz besonders. Und dann heißt es, bärenstark bist du, mein Gott. Du bist der Herr der ganzen Welt. Was du tust, das ist gut. Herr, du bist mein starker Held. Du bist groß und du hast Macht. Alles sei dir unterstellt. Du bist mein Freund und du bist der, der mich in seinen Armen hält, sicher hält. Wir erwarten Großes von Gott, ein weiteres Wunder. Sicher ist, er hört uns, er sieht uns. Wir wollen ihm einfach Danke sagen und von Herzen vertrauen, dass er diesen Weg mit uns geht. Mitten in den Stürmen des Lebens geborgen. Und dann geht es ja hier zu Ende, dass Gott einen Hinterhalt kommen lässt. Und dass die in irgendeiner Weise, diese kämpfenden Parteien, dass die gegeneinander losgehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ist mir auch egal, kann ich nicht erhellen. Aber Gott löst es an der Stelle. Gott hat viel tausend Weisen zu retten aus der Not. Gott erfahren auch mitten in den Stürmen des Lebens. Und dann hat dieses Volk Israel etwas gemacht, was viele vergessen. Wir kennen dieses Bibelwort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das Letzte wird sehr oft unterschlagen. Das heißt, es hat keine Konsequenzen im Leben. Da hat Gott wirklich gehandelt. Da hat Gott Dinge gedreht. Aber es hat sich im Leben nichts verändert. Und das ist ungemein schade. Vergiss nicht zu danken. Ich werde am Mittwoch nach Bayern fahren, in meine ehemalige Gemeinde. Ich möchte mich verabschieden von einer guten Freundin von Marie-Louise und mir, deren Leben geht zu Ende. Vor 4 Jahren habe ich unseren guten Freund beerdigt und jetzt ist sie voller Krebs. Wir sind seit Wochen und Monaten im Gespräch und sie sagte mir, in dieser Woche ist rapide bergab gegangen, ich fühle, das Ende naht. Und sie hat mir jetzt, ich soll sie beerdigen, sie hat mir schon einen Entwurf geschickt, wie sie gerne die Beerdigung haben möchte. Und ich habe gesagt, ich komme runter, so wie ich es bei deinem Mann auch gemacht habe. Und dann sprechen wir darüber. Und dann möchte ich mich auch von dir verabschieden. Eine Frau, die mitten im Sturm des Lebens ist und gehalten ist. Sie sagt, mein Urologe hat gesagt, so etwas wie sie habe ich noch nie gesehen. Die in so einer Situation, wie sie damit umgeht. Und sie sagte mir, weißt du, ich singe manchmal Lieder morgens früh von Paul Gerhardt und dann weine ich auch. Er hat 4 Kinder, dann weine ich auch. Aber dann kriege ich wieder Grund unter die Füße. Mitten im Sturm, geborgen in Gott. Und ich freue mich auf die Begegnung, wohlwissend, wenn wir auf der Erde Abschied nehmen, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Ich wünsche uns allen diese ganz starke Erfahrung, dass wir daran arbeiten, dass unsere Beziehung zu Gott fest und fester wird. In den schönen Zeiten des Lebens, in den Zeiten des Glücks, und dass wir sie dann auch erleben, dort, wo Hilfe uns nötig ist. Amen.